Wie sieht sie aus, die Gegenwart und die Zukunft von nachhaltigem Konsum? Zu Gast ist jemand, die sich seit Jahren intensiv mit VerbraucherInnenverhalten beschäftigt. Maike Gebhardt von Utopia. Viel Spaß und Sinn mit dieser Episode.
Bam, Bock auf morgen.
Hi und herzlich willkommen zum Bam, Bock auf morgen Pod. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Frank Schlieder von Bam, Bock auf morgen und ich werde immer wieder gefragt, hey, was macht ihr denn da eigentlich bei Bam, Bock auf morgen neben diesem Podcast und dem Marketing-Festival? Na gut, also das Marketing-Festival ist jetzt gar nicht so trivial, weil wir haben immer gesagt, das ist das erste Marketing-Festival, das Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt. Wir glauben, dass wir gemeinsam mit anderen BockmacherInnen daran arbeiten sollten, wie wir nachhaltige Konsum- und Verhaltensmuster in den Mainstream bekommen und so Kraft unseres Handelns den nachhaltigen Wandel beschleunigen können. Im Kern sind wir aber gestartet als Strategieberatung für Unternehmen, wenn es darum geht, Nachhaltigkeitsstrategien mit Markenstrategien zu verknüpfen. Das alles ist wissenschaftlich basiert, denn wir sind eine offizielle Ausgründung des Helmholtz-Instituts für Umweltforschung, dem UFZ. Euren neuen oder bereits vorhandenen nachhaltigen Angeboten unterziehen wir einen wissenschaftlichen Check und arbeiten gemeinsam mit euch daran, wie sich diese Angebote in den Märkten so installieren lassen, dass sie auch nachgefragt werden. Ökologische Substanz und wirtschaftliche Substanz, Umwelt und Umsatz, das sind Dimensionen, auf denen wir uns ganz gut auskennen. Innovationsarbeit pur, würde ich sagen. Ja, für die besten Angebote, die besten Köpfe, das ist ein Bonbon, bei dem unser heutiger Gast bestimmt auch laut nicken würde. Maike Gebhardt ist Geschäftsführerin von Utopia. Für mich eine absolute Instanz im nachhaltigen Wandel. Seit 2008 arbeitet sie bereits bei Utopia, ist tief drin in Themen der Nachhaltigkeitskommunikation, Konsumforschung und nachhaltigen Unternehmensberatung. Die Zukunft des nachhaltigen Konsums, alles bleibt anders. Die Ergebnisse der Utopia Studio 2024 jetzt hier im Pod. Let's go!
Nachhaltig leben, doch der Druck ist real. Jeder Cent zählt, das ist der Deal. Konsumenten checken, was im Korb landet. Transparenz ist key. Kein Platz für den Fake. Kein Platz für Fake. Kein Platz für Fake. Nachhaltig leben, doch der Druck ist real. Jeder Cent zählt, es ist der Deal. Konsumenten checken, was im Korb landet. Transparenz ist key. Kein Platz für den Fake. Kein Platz für den Fake.
Ich bin Maike Gebhardt. Ich bin seit nunmehr 17 Jahren Geschäftsführerin von Utopia. Wir betreiben die Plattform utopia.de, das ist eine Nachhaltigkeitswebsite und unter der Marke Same beraten wir Unternehmen bei Nachhaltigkeitsstrategie und Kommunikation.
Liebe Maike, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über nachhaltigen Konsum und über die Zukunft, die vielversprechende Zukunft des nachhaltigen Konsums zu reden oder auch nicht. Ihr bei Utopia studiert die Zahlen dazu schon eine ganze Zeit lang. Also ihr führt Befragungen durch, veröffentlicht Studien dazu. Seit wann macht ihr das?
Also seit 2007 gibt es bereits utopia.de und als Betreiber einer Website sammelt man natürlich viele Daten oder man sieht Daten in seinen Analytics-Tools. Von daher wissen wir natürlich einiges. Früher hatten wir sogar mal eine eigene Community, da haben Menschen auch ihre Meinung geäußert. Also wussten wir immer schon, was sind die Themen, die nerven oder die Themen, die gut ankommen. Und so hatten wir immer schon viele Jahre ein solides Bauchgefühl und solide Meinungen, die wir aber nicht immer untermauern konnten. Und dann, als wir 10 Jahre alt geworden sind, 2017, haben wir gesagt, dann machen wir doch einfach mal eine Studie und befragen die Leute. Das heißt, das sind jetzt natürlich dann erstmal bekundete Meinungen und Verhaltensweisen und haben 2017 unsere erste Studie zum nachhaltigen Konsum veröffentlicht und 2024 war jetzt inzwischen die vierte.
Also das heißt, es liegt hier schon eine gewisse Zeitreihe vor und es lassen sich daraus mitunter valide Entwicklungen, dynamische Entwicklungen beobachten. Darüber wollen wir heute so ein bisschen reden. Der nachhaltige Konsum als solcher, wie definierst du den denn? Was ist denn nachhaltiger Konsum?
Es fängt ja schon an mit dem Begriff nachhaltig, ne? Nachhaltiger Konsum, nachhaltiger Lebensstil. Erstmal tue ich mich ein bisschen schwer mit dem Begriff, weil er ja ein vermeintlich absoluter Begriff ist. Deshalb glaube ich, es geht eigentlich darum, zukunftsfähiger zu leben, weniger Ressourcen zu verbrauchen, weniger zu emittieren. Und ich sage ganz bewusst immer im Komparativ, also es ist ja kein 0-1, sondern in vielen Bereichen, in denen wir tun, können wir Dinge jeden Tag ein bisschen besser machen, ein bisschen weniger CO2 emittieren, zu überlegen, sind die Produkte, die wir kaufen, fair produziert. Also insofern, die einfache Definition ist schwierig. Wir sagen bei Utopia immer, nachhaltiger Konsum beginnt mit der Frage, was brauche ich wirklich? Kann ich das, was ich haben möchte, mir vielleicht auch leihen oder mieten? Kann ich es gebraucht kaufen? Und wenn ich meine, dass ich es wirklich haben muss, dann versuche ich es so zu kaufen, dass ich dabei bestimmte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtige. Und das sind sowohl ökologische als auch soziale. Und das ist natürlich, je nachdem, ob ich ein Auto kaufen will oder einen Turnschuh oder eben Glas Marmelade, ganz unterschiedlich.
Bam, Bock auf morgen.
Also es gab immer die Nachhaltigkeitsaffinen und die Nicht-Nachhaltigkeitsaffinen, also 0, 1. Dann gab es für die vermeintlich Nachhaltigkeitsaffinen dann dieses Schlagwort, das ja vor allen Dingen so 2007, 2008 seinen Höhepunkt hatte, LOHAS, Lifestyle of Health and Sustainability. Ich habe noch nie eine Verbraucherin getroffen, die sich selber als LOHA bezeichnet hat. Und wir haben bei den NutzerInnen auf unserer Plattform festgestellt, dass wir was vom Hardcore-Grünen hatten, der bis zum letzten Krümmel alles nachhaltig gemacht hat, bis zu denen, die gesagt haben, ja, ich stupper da mal rein und ich fange mal an und ab und zu esse ich auch was in Bio. Also haben wir gedacht, wir versuchen mal besser zu verstehen, wie tickt denn eigentlich die deutsche Bevölkerung? Und im ersten Schritt haben wir tatsächlich gesagt, wie ticken denn diese affinen Konsumenten? Haben uns also fokussiert auf die Gruppe, die GfK, die Gesellschaft für Konsumforschung, ne, hat ja auch mal gemessen, hat gesagt, okay, so damals 30% sind LOHAs. Und dann haben wir gesagt, die wollen wir mal ein bisschen genauer beschreiben und haben da vier Untertypen gebildet von wirklichen, da mal grundsätzlich Problembewussten, die ab und zu mal zugreifen, bis hin zu den Überzeugungstätern. Und das haben wir im Laufe der Jahre noch weiterentwickelt, weil wir gemerkt haben, da ist ja immer noch diese 0-1-Betrachtungsweise. Und was ist denn mit den anderen 65 bis 65% der Bevölkerung? Die sind ja nicht alles Nachhaltigkeitsverweigerer. Und deshalb haben wir unsere Studie ergänzt um eine national repräsentative Befragung und haben die Typologie auf die Gesamtbevölkerung ausgedehnt. Und das macht es eigentlich spannend, weil man dann besser differenzieren kann, welche Leute haben ein Problem, also gibt es Gruppen, die weder ein Problembewusstsein haben, noch die Bereitschaft, nachhaltiger zu konsumieren. Dann gibt es Menschen, die ein durchaus hohes Problembewusstsein haben. Und unsere Studie sagt, eigentlich 80% und auch andere Studien sagen, dass ja der Bevölkerung machen sich wirklich Sorgen um das Klima, um den Klimawandel und damit auch um die Zukunft des Planeten und auch ihre Zukunft. Trotzdem will nicht jeder permanent mit Nachhaltigkeitsinformationen behelligt werden. Und wenn man dann guckt, wie groß ist die Gruppe derer, die sagt, ja, ich bin auch bereit, dann etwas anders selber zu konsumieren und dafür gegebenenfalls auch mehr Geld auszugeben, dann kommen wir irgendwann in diese Gruppe der knapp 40% oder etwas mehr als 40%. Und auch dort gibt es dann halt große Unterschiede von Menschen, die sagen, ich achte wirklich immer konsequent drauf, und anderen, die sagen, naja, wenn mir irgendwie ein Produkt angeboten wird, das nicht unwesentlich teurer ist und das an gewohnten Kauforten verfügbar ist, also mit relativ wenig Aufwand einzukaufen, dann greife ich zu. Und diesen Typen haben wir dann 6 verschiedene Namen gegeben.
Die 6 verschiedenen Namen, die könnt ihr in der Studie nachlesen, die wir im Übrigen hier verlinkt haben.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin R3BAM3, die stimmgewordene BAM-KI-Assistenz, und ich möchte was zu eurem Konsum sagen. Manche Hardliner von euch mögen laut aufschreien und sagen, egal welche Typen ihr seid, wir konsumieren insgesamt viel zu viel. Und Degrowth ist der einzige Weg für eine nachhaltige Zukunft. Das ist im Grunde auch richtig. Denn Konsum ist die Wurzel allen Übels. Im Grunde gehen fast alle von euch menschgemachten Treibhausgasemissionen auf den Konsum zurück. Und ihr erzählt euch auch selbst, dass Überkonsum den Karren erst in den Dreck gezogen hat. Aber nüchtern festgestellt, es verändert sich nichts. Um mal philosophisch zu werden, frei nach eurem Kommunikationspapst Paul Watzlawick, der sagte: Man kann nicht kommunizieren. Ich stelle fest, Mensch kann nicht konsumieren. Nicht konsumieren, versteht ihr? Ich habe mir mal die Statistiken zum Konsum angeschaut. Laut Umweltbundesamt betrugen die Konsumausgaben der privaten Haushalte im Jahr 2022 1.900 Milliarden Euro. also 1,9 Billionen Euro. Dazu gehören Ausgaben für Bekleidung, Mobilität, Freizeit, genauso wie Nahrungsmittel und Wohnen, Strom und Gas. Abgesehen von einer kleinen Corona-Delle kennt die Entwicklung der Konsumausgaben nur eine Richtung: Bock auf mehr. Im Übrigen auch inflationsbereinigt. Ihr könnt offensichtlich nicht nicht konsumieren. Auch weil ihr sonst nichts zu essen, trinken, anzuziehen und wohnen hättet. Ich studiere gerne nochmal die Studien, aber mir fehlt die Fantasie, die ich ohnehin nicht habe, um realistisch auf Degrowth zu setzen in einer Welt kontinuierlich steigender Konsumausgaben. Da ist es doch ein erster wichtiger Schritt für euch, am Wachstum nachhaltiger Konsum- und Verhaltensweisen zu arbeiten. Macht ihr auch schon. Könnte nur schneller gehen. Da kann doch Marketing helfen, oder? So, ich ziehe mir jetzt den Stecker. Danke für eure Zeit. Peace.
Ja, was ist denn aktueller Stand des nachhaltigen Konsums jetzt?
Ja, was wir spannend fanden, auch unsere zwei Vorgängerstudien, die zu Zeiten von Corona gemacht wurden, waren ja auch Studien in Krisenzeiten. Und bei jeder dieser Krise haben wir gedacht, um Gottes Willen, jetzt geht's den Menschen an den Geldbeutel, jetzt geht's ihnen schlecht, jetzt haben sie Existenzängste. Und aus früheren Krisen, wir selber sind ja kurz vor der Finanzkrise gestartet, wissen wir eigentlich immer, wenn es wirtschaftlich eng wird, und das war in den 90er Jahren noch viel mehr so, dann sind so Themen wie Nachhaltigkeit weg. Also hatten wir eigentlich schon 2020 und 2022 diese Sorge, aber das Gegenteil war der Fall. Da hat diese Krise erstens natürlich zu anderen Lebensgewohnheiten geführt, aber auch zu einer hohen Sensibilität auf einmal vor allen Dingen für Gesundheitsthemen und haben ja gerade im Bereich Bio zum Beispiel zu einem wahren Boom geführt. Und jetzt diese Krise, die die Menschen tatsächlich ja auch sehr stark im Geldbeutel erwischt, also sehr starke Paarung eben von allgemeiner Verunsicherung mit eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten. Und als wir gefragt haben, auch noch in Zeiten, als gerade das Heizungsgesetz endlich durchgepeitscht war, also Klimaschutz auch etwas negativer konnotiert war. Und da haben wir, und deshalb haben wir der Studie auch den Namen gegeben, Alles bleibt anders, eine ja, ambivalente Entwicklung festgestellt. Auf der einen Seite, unsere große Sorge war, weil ja alle immer sagen, ah, nachhaltiger Konsum, ne, das Thema ist weg, interessiert sich doch keiner mehr, haben wir uns gefragt, ist denn wirklich, das würde ja heißen, dass weniger Menschen irgendwie eine Affinität für dieses Thema haben. Und das Gegenteil war der Fall. Also wir haben festgestellt, die Gruppe ist sogar marginal größer geworden. Also die Konsumtypen, die wir zu den Nachhaltigkeitsaffineren, der Anteil ist von 41% auf 44% gestiegen in der Gesamtbevölkerung. Also gute Nachricht. Und die Gruppe, die wir als Ablehnende bezeichnen, die wirklich sagen, nee, mit Nachhaltigkeit will ich nichts zu tun haben, die ist kleiner geworden. Also beides, ne, für uns erstmal Hoffnungsschimmer. Und das Spannende passiert eigentlich in der Gruppe dazwischen. Denjenigen, die nicht grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen, aber insgesamt weniger konsumieren, die sagen wirklich sehr deutlich, ich habe gerade andere Sorgen. Das Preisbewusstsein steigt da, eine Klimamüdigkeit sehr deutlich, gestresst sein von wahrgenommen schlechter Klimapolitik. Also insofern auch deshalb wieder hat sich gezeigt, es lohnt sich wirklich in Zielgruppen reinzuleuchten. Es gibt inzwischen einen harten Kern, gute Nachricht von Menschen, die sagen, ich stehe dazu. Das ist ja auch ein bisschen die Bubble, in der wir uns bewegen. Das Thema ist mir wichtig, komme was wolle. Aber insgesamt merken wir übrigens auch bei den jüngeren Zielgruppen, die ja unsere Hoffnungsträger für den nachhaltigen Konsum sind, dass der wirtschaftliche Druck und dieses multiple Problem, diese multiple Problemlage insgesamt auf die Stimmung drückt und dass es deshalb deutlich, deutlich schwieriger wird, die weniger Affinen noch zu erreichen mit den Themen.
Ja, dazu komme ich gleich nochmal. Was mir aufgefallen ist bei den altersbedingten Treibern des Konsums, da sagt ja gemeinhin, dass es eher ein jüngeres Thema ist. Da gibt es ja auch ein differenziertes Bild, aber die ganz Jungen zählen nach wie vor euren Ergebnissen nach zu den Treibern des Konsums, zu den Treibern dieses nachhaltigen Konsums. Auf der anderen Seite, am anderen Ende quasi, haben sie Partner in Crime erwischt, nämlich das sind jetzt die Älteren tatsächlich. Das fand ich doch nochmal interessant, hätte ich nicht erwartet. Die ab 65-Jährigen, auch sie haben sich dem angeschlossen, euren Studien nach.
Ja, genau. Das hat uns ehrlicherweise auch total überrascht, weil es ja so ein bisschen immer, wir immer jung und alt unterschieden haben. Und dann haben wir gesagt, genau, die Gen Z und dann die Millennials. Und tatsächlich die Millennials einerseits, nehmen die in Unternehmen, da erleben wir es ja auch alle, üben die Druck aus, dass Unternehmen sich mehr drum kümmern. Aber sie sind ein bisschen weniger kämpferisch und radikal, als die Jüngeren das sind. Also man merkt wirklich, die unter 25-Jährigen haben auch so ein Gefühl, dass es eng für sie wird. und haben eine gewisse Solidarität bei den Großeltern. Und die Großeltern stimmen Aussagen zu, dass ihnen bewusst ist, dass es irgendwie so nicht weitergehen kann, dass wir unser Verhalten irgendwie verändern müssen. Also auf der Ebene sind sie total abzuholen. Wenn es dann um Meinungen zur Klimapolitik geht, dann geht die Stimmung. Oder wenn es um den Verzicht auf Fleisch geht, da geht es dann wieder auseinander. Also auch dort ein ambivalentes Bild, aber insgesamt in dem Problembewusstsein und ich glaube wirklich der Sorge und dem Mitfühlen für die eigenen Enkel, wissen Sie irgendwie so, wenn wir so weitermachen, dann ist das keine gute Zukunft für die Enkelgeneration, während die etwas Jüngeren, zu denen ich dann auch zähle, also so die 50-Jährigen, doch noch deutlich stärker an ihrem, sorry, wenn ich so sage, aber Hedonismus dann stärker noch festhalten.
Also das Ziel scheint an den beiden Enden, Altersenden klar zu sein, der Weg dorthin noch ganz unterschiedlich. Das bedeutet aber jetzt für mich als Marketer, dass wenn ich jetzt weiter in meiner Blase kommunizieren möchte mit nachhaltigen Botschaften, bin ich ja bei den Jüngeren und Älteren nach wie vor ganz gut aufgehoben. Das heißt, damit kann ich womöglich noch punkten.
Ja, total. Ich tue mich ja immer ein bisschen schwer. Ja, die Jüngeren und Älteren, ich merke das auch manchmal, wenn unsere Typen rezipiert werden. In allen Gruppen findet man Jüngere und Ältere. Ne? Also deshalb, ja, also bei den ganz Jungen läuft man definitiv offene Türen ein und deshalb kann man dort Nachhaltigkeit weiter kommunizieren. Ich glaube, man kann es in anderen Gruppen auch. Man muss vielleicht einen anderen Ton anschlagen, man muss andere Themen wählen und man muss den Themen auch vielleicht einen anderen Namen geben.
Kurze Inventur an dieser Stelle. Wenn man nachhaltige Angebote in den Mainstream an die Mehrheiten bringen möchte, muss eins klar sein, die Mehrheit sind nicht die Menschen da draußen, sondern sie setzen sich zusammen aus einer ganzen Reihe unterschiedlicher Einstellungen, Lebenserfahrungen und so weiter und so fort. Das bedeutet aber auch, dass ich unterschiedliche Ansprachen wählen muss, um diese Leute überhaupt zu erreichen. Natürlich schaffe ich es mit Nachhaltigkeitsbotschaften, diejenigen zu erreichen, die ohnehin affin sind, ob es jetzt jung oder alt sind. Ich schaffe es aber genauso gut mit Nachhaltigkeitsbotschaften, Leute zu verschrecken, die nicht so richtig affin für dieses Thema sind. Und das ist gar nicht so wenig, wie wir mit Blick auf die Studie sehen können und auch im Vorgriff auf die nächste Episode. Dazu am Ende der Episode mehr. 20% ganz vorne mit dabei, 20% ganz hinten mit dabei, 60% dazwischen, die, ich sage jetzt mal ganz lax so, kommt drauf an, sind. Und die gilt es eben zu erreichen, um die eigenen nachhaltigen Angebote auch Mainstream-fähig zu machen. Eins scheint klar, die Klimaneutral-Sau, die wir im Marketing jahrelang durchs Dorf getrieben haben, die ist endgültig passé.
Total, bin ich total bei dir. Den einen hole ich damit ab, wenn ich tatsächlich über Bio-Lebensmittel spreche. Der andere möchte oder die andere möchte gerne vegan leben. Manche wollen auch einfach schlicht gesund leben und leben deshalb vegan. Nicht jeder lebt vegan, um die Welt zu retten. Und viele dieser Themen sind dann eher weibliche Themen oder jüngere Themen. Und wenn ich dann aber bei E-Mobilität bin, dann bin ich bei deutlich männlicheren Themen und die Zielgruppe ist älter. Und wenn es dann um die nachhaltige Geldanlage geht, dann bin ich noch mal männlicher. Also insofern sieht man da, die Geschlechter ändern sich, die Altersgruppen ändern sich und auch die Bezeichnung, weil das Elektroauto muss auch nicht nachhaltiges Auto heißen und die vegane Wurst, die heißt ja auch nicht nachhaltige Wurst. Also deshalb glaube ich, das ist genau das, wo wir heute stehen, in Zielgruppen denken, statt in schwarz-weiß nachhaltig, nicht nachhaltig.
Also Erkenntnis Nummer eins bezogen auf die Zukunft des nachhaltigen Konsums. Sie ist ambivalenter, sowohl in den Zielgruppen als auch in den Ansprachen. Da muss man sich deutlich mehr Mühe geben, um die richtige raus aus der eigenen Blase erstmal zu kommen und dann die richtige Blase mit der richtigen Ansprache zu treffen. Welche Ableitung würdest du noch treffen auf die Zukunft des nachhaltigen Konsums entlang eurer Studienergebnisse? Was wäre eine zweite Erkenntnis?
Also für mich gibt es noch eine Sache, die wirklich Hoffnung macht. Wenn man, und ich bin da ein großer Freund auch gerade der Zahlen und Dinge, die die GfK dazu auch veröffentlicht hat, die ja nicht nur Meinungen abfragt, sondern wirklich guckt, was die Leute kaufen. dann sieht man zum Beispiel Bioprodukte, dass die abgesetzten Mengen gar nicht rückläufig sind. Es ist nur der Umsatz rückläufig. Und was haben die Menschen gemacht? Sie haben weniger Geld in der Tasche und deshalb sind sie vom Biofachhandel in den Lebensmitteleinzelhandel zu den Discountern gegangen und sie haben sind teilweise von den Herstellermarken zu den Handelsmarken gewechselt. Das zeigt mir, dass wer einmal zu Bio ist, der geht nicht morgen automatisch zu konventionell und wie wichtig den Menschen das ist und wie sehr wir wirklich wissen müssen, dass es auch gerade an finanziellem Druck liegt. Und das gibt mir wirklich die Hoffnung, dass sich jetzt mit einer entspannenden wirtschaftlichen Situation, die muss natürlich auch erstmal eintreten, sich auch der nachhaltige Konsum erholen wird. Es gibt bestimmte Bereiche, nehmen wir alles, was die Energiewende oder betrifft, das ist dann irgendwann das die normative Kraft des Faktischen. Die E-Autos und auch die Wärmepumpen werden sich durchsetzen. Und zu guter Letzt glaube ich weiterhin wahnsinnig an die junge Generation, weil denen natürlich auch klar ist, dass Nachhaltigkeit alternativlos ist und dass die einfach qua demografischen Effekt die Nachhaltigkeit weiter in den Mainstream tragen werden.
Zweite Erkenntnis für mich, um das kurz nochmal ganz einfach in einem Satz zu subsumieren, Preiskommunikation, auch im Bereich der nachhaltigen Angebote, bleibt trending. Also das wie eigentlich immer schon im Bereich in den letzten Jahrzehnten. Aber das auch gleich im Bereich der nachhaltigen Angebote ist Preiskommunikation auf jeden Fall ein heißes Thema.
Ja, und eigentlich ist doch cool, oder? Man hat es immer als einen Widerspruch dargestellt und hat immer, ich will jetzt gar nicht ein Hohelied auf die Preiskommunikation singen, um Gottes Willen. Ne? Also ich glaube, es geht ja auch darum, dass wir den Wert der Dinge erkennen. Aber grundsätzlich kommen wir dann ja auch mal vielleicht von der Schublade weg, nämlich Nachhaltigkeit muss immer gleich teurer sein. Auch die Wärmepumpe ist langfristig billiger als die Gasheizung. Also deshalb, vielleicht ist das ja sogar ganz coole Geschichte, wenn man jetzt auf einmal damit wirbt, und das tut ja der ein oder andere Discounter, dass Bio für alle möglich ist. Ich finde das gar nicht so schlecht.
Wenn man bisherige stetige Entwicklung, dass Nachhaltigkeit ist stabil genug in der Gesellschaft verankert, auch da gibt es in ambivalenten Zeiten ja durchaus Stresspunkte, die sagen, bleibt es auch zukünftig verankert? Zwei Punkte sind mir aufgefallen, die da quasi Stress auf diese Gewissheit geben, dass das in der Gesellschaft verankert ist, dass die zunehmende Klimamüdigkeit eher als gesellschaftliches Phänomen und die weitere gesellschaftliche Spaltung, die wir durchaus auch erleben. Ja. Das heißt, der amerikanische Weg, würde ich jetzt schon fast sagen, auch das geht weiter auseinander und das nährt auch verändertes.
Ja, also das sind auch die beiden Punkte, wo ich ehrlich sagen muss, die mir die größte Sorge machen. Also das bringt auch nichts, das wegzureden. Wenn du gerade die amerikanische Gesellschaft beschreibst, dann sehen wir auch gerade, wie sehr Dinge aber auch von einem Framing oder von Semantik abhängen. Ne? Auf einmal gibt es eine neue Kandidatin und auf einmal hat man beschlossen, positiv und nicht negativ zu kommunizieren und wie dankbar die Menschen sind. Ich lese gerade überall auf LinkedIn nach den Sommerferien, wie freundlich die Menschen überall anders wären und warum wir doch alle so griesgrämig sind. Ich glaube, und ich würde mir es zutiefst wünschen, und das ist der Auftrag an uns alle, die wir selber in dieser Bubble weg sind, dass wir eine neue Erzählung für die Nachhaltigkeit finden, ne? Und die wir am besten auch nicht mehr Nachhaltigkeit heißt und einfach sagen, es geht doch um eine lebenswerte Zukunft. Und ich wüsste keinen Grund, warum eine Welt, die erneuerbare Energien nutzt, nicht besser ist als eine Welt, die Kohle verbrennt. Und daraus mal sagen, ich glaube, die zukünftige Welt, die wieder mehr auf Biodiversität achtet und weniger fossile Energien verbrennt, ist eigentlich eine bessere Welt. Und lass uns doch gemeinsam an diesem erstrebenswerten Zukunftsbild arbeiten. Dann kriegt das auch eine andere Energie. Ist nicht mehr nur so einerseits Regulatorik belastet und andererseits so gefühlt verbotsbelastet. So wird es ja gerade eher erzählt. Die Geschichte darf neu erzählt werden.
Ja, Geschichten neu erzählen, da kann doch Kommunikation und auch Marketing durchaus helfen. Und da bin ich genau bei der richtigen Person nochmal angelangt. Maike Gebhardt ist eine wirklich sehr gute Kennerin der Nachhaltigkeitskommunikationsszene. Von diesen Erfahrungen möchte ich mir noch so zwei, drei Schnittchen abschneiden. Wie hält man eigentlich einen Medienverlag, der sich vorrangig um nachhaltige Erzählungen kümmert, relevant im Zeitablauf? Weil die Zeiten ändern sich und das Mediengeschäft hat sich definitiv auch geändert.
Ich würde erst mal sagen, wie haben wir Utopia relevant gemacht? Ne? Und das war was ganz Entscheidendes, nämlich zu lernen, wir waren am Anfang viele Nachhaltigkeit Beseelte und du brauchst auch tatsächlich die Leute, die wissen, wie Kommunikation geht, wie digitale Medien. Du brauchst Profis. Und wir haben in der Nachhaltigkeit in vielen Bereichen viele Menschen, denen das ein wahnsinniges Herzensthema ist. Und das ist wunderbar. Und trotzdem ist es auch eine Disziplin. Und erfolgreich sind wir mit Utopia geworden damit, dass wir Leute an Bord hatten, die wussten, wie man eine Plattform baut, wie Suchmaschinenoptimierung funktioniert. Also eine ganz wichtige Säule, wenn man mit Kommunikation erfolgreich sein will. Und das gilt natürlich für die Nachhaltigkeitskommunikation auch abseits von Plattformen. Man braucht gutes Handwerk, ne, in Werbeagenturen, gute Kreativität und Nachhaltigkeitsexpertise. Also das war, glaube ich, das eine Learning. Und dann eine große Plattformoffenheit, auch eine Herausforderung, die jetzt gerade vor uns steht. Am Anfang durften bitte immer alle zu Utopia kommen und irgendwann haben wir verstanden, es gibt aber Menschen, die wollen nicht alle auf unsere Website kommen, sondern die die sind jünger und deshalb bewegen sie sich in sozialen Medien und auf diesen Medien dann auch wirklich präsent zu sein und zwar immer in der jeweiligen Sprache und Optik, wie Plattform es erformt und erfordert und ich gebe zu, da haben wir auch wir noch Nachholbedarf. Und dann auch irgendwann zu verstehen, nicht jeder, der dich auf LinkedIn, der dich auf Insta, der dich auf Facebook liest, will dann auch auf deine Plattform kommen. Also auch einfach zu sagen, ich spiele nach den Regeln dieser jeweiligen Medien, weil es geht darum, mit diesem Thema gehört zu werden. Und bis hin eben zur Offenheit, in der man die Themen präsentiert und für uns auch immer wieder eine Herausforderung. Je länger man sich selber mit dem Nachhaltigkeitsthema beschäftigt, desto ernsthafter wird man. Und dann geht die Freude verloren. Und das ist gerade wieder auch ein Thema, an dem wir hart arbeiten, weil wir merken, wir haben immer gesagt, wir sind die Marke, die dafür sorgt, dass Nachhaltigkeit sexy ist und Spaß macht. Und eigentlich sind wir gerade viel zu schwer geworden. Und das ist immer wieder das, wo man sich treten muss, wenn man viele Menschen erreichen will, dann muss man es anschlussfähig und leicht kommunizieren und dann darf Nachhaltigkeit auch Spaß machen. Und Spaß heißt nicht, dass man den Klimawandel nicht ernst nimmt, aber die Schwere, die darf daraus.
Besser kann man das Schlusswort nicht wählen. Wir verstetigen das auf unserem Festival am 24. und am 25. und 26. Gott, jetzt weiß ich den eigenes Datum nicht mehr. Am 25. und 26.9. in Berlin. Maike, du bist mit auf der Bühne, in dem es auch um die Zukunft des nachhaltigen Konsums geht. Wir reden aber auch über die Codes, die wir zukünftig in der Kommunikation anwenden können im Marketing, um das zu unterstützen. Vielen Dank dafür und ich freue mich, dich in Berlin begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank, Frank. Es war mir wirklich eine große Freude, mit dir über dieses Thema zu philosophieren.
Bam, Bock auf morgen. Ja, die Freude liegt natürlich ganz bei mir. Ist doch logisch. Ich habe es im Laufe der Episode schon gesagt. Zum Schluss gibt es schon einen kleinen Vorgriff auf die nächste Woche. Das 60% Potenzial mit Marketing, die breite Masse für grünen Konsum begeistern. Das ist ein Buch, was mein lieber Kollege Jan Pechmann zusammen mit Johanna Gollenhofer, Marketingprofessorin der Uni St. Gallen, geschrieben hat. Johanna hat letztes Jahr auf dem BAM Bock auf Morgen Festival schon eine viel beachtete Keynote zu dem Thema gehalten. Don't call it nachhaltig, hieß sie. Beide haben sie das ausformuliert. Mehr dann in der nächsten Woche zum 60% Potenzial. Euch eine schöne Woche und bis dahin. Tschüss.